SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. In diesem Sommer gehen wir immer donnerstags mit Ihnen auf Weltreise und sprechen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die aus einem der 31 ARD-Auslandsstudios berichten. Heute ist es Jana Gent, seit 2018 Hörfunkstudioleiterin in Johannesburg in Südafrika. Schönen guten Abend, Frau Gent.
Hallo, schönen guten Abend, gen Norden.
Südafrika, da ist Ihr Studio, aber Ihr Berichtsgebiet ist ziemlich groß. Neben Südafrika umfasst es noch Namibia, Simbabwe, Lesotho, Eswatini, Mosambik, Angola, Botswana, Sambia und Malawi und dazu noch die Inseln Madagaskar, La Réunion, Mayotte, Mauritius und die Komoren. Habe ich was vergessen?
Nein, haben Sie nicht. Ich staune gerade, wie wenig Sie geatmet haben zwischendrin, weil wenn ich erzähle, welche Länder das sind, dann muss ich, glaube ich, immer dreimal Luft holen. Also das war gar nicht so schlecht.
Waren Sie denn schon überall?
Ich war, muss ich gestehen, noch nicht auf Mayotte und ich war noch nicht auf den Komoren. Ansonsten war ich tatsächlich überall,
ja. Das sind die kleinen Inseln nordöstlich von Madagaskar.
Ganz genau, das sind, also die sind wirklich sehr klein. Das Verrückte an diesen Inseln, also speziell an Mayotte, ist ja einfach auch, oder auch an La Réunion, was Sie erwähnt haben, ne? Das ist Europa. Das ist völlig verrückt, dass man da mit dem Euro zahlt, dass man im Grunde nur den Personalausweis braucht, wenn man ankommt und dass man trotzdem mitten im Indischen Ozean ist, aber sein Baguette und seinen Kaffee dann irgendwie auch kaufen kann.
Die französischen Überseegebiete. Sie sind jetzt in Johannesburg. Wo und wie leben Sie dort?
In Johannesburg lebe ich in einem sehr hübschen grünen Vorort, gar nicht weit weg vom Studio, in dem ich mich jetzt gerade befinde, während ich mit Ihnen rede. Und ich habe da ein kleines Haus und einen kleinen Garten. Ich habe vorher, bevor ich hierher zog, in Stuttgart gelebt und habe mir damals geschworen, ich gebe nicht einen Cent mehr Miete aus als das, was ich in Stuttgart bezahlt habe für eine 70 Quadratmeter Wohnung. Ich lebe hier für genau das Geld deutlich besser und geräumiger, muss ich sagen.
Ist das denn, so wie man sich das vorstellt, eine gated community, also so ein abgeschlossenes Wohnbereich mit Wachen, die davor stehen?
Nein. Also sowas gibt es natürlich in Johannesburg und das gibt es auch nicht wenig und auch nicht nur in Johannesburg, sondern generell in den Städten Südafrikas und auch in anderen Ländern gibt es solche gated communities. Ich wollte so nicht leben, weil das nicht mein Lebensstil ist. Ich lebe ganz normal in einer Nachbarschaft, da stehen freistehende einzelne Häuser, aber natürlich ist um jedes dieser Häuser eine Mauer drumherum und da ist auch ein Elektrozaun und da sind auch Kameras und wir leisten uns einen Sicherheitsdienst, da zahlen alle Nachbarn ein, der regelmäßig da so seine Patrouillen fährt, dass dieser Vorort einfach auch sicher bleibt. Aber jeder hat im Grunde sein freistehendes eigenes Haus und man kennt auch die Nachbarn.
Das sicherlich aktuellste Thema, über das Sie derzeit berichten, ist die Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Zuma und die anschließenden Proteste, die Ausschreitungen und Plünderungen. Und darüber sprechen wir gleich hier in SWR 2 Tandem, aber auch über die schönen Seiten Ihrer Arbeit als Korrespondentin in Südafrika.
We'll be right back. or neither or both, I don't know. I walk through the fire to find out which one I would be, but it was up to me. Now that I understood, now that I understood, every man will just do what he would. Cruelty, 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 and every man for himself. Beauty, 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 and every man for the other as well.
Dear Reader, on Cruelty, on Beauty, on war das in SWR 2 Tandem. Jana Gent ist seit 3 Jahren ARD-Studioleiterin für den Hörfunk in Südafrika und mit ihr spreche ich heute Abend in SWR 2 Tandem. Es waren erschreckende Bilder, die wir im Juli aus Südafrika zu sehen bekommen haben. Plünderungen, Verwüstungen, Ausschreitungen, bei denen geschätzt mehr als 350 Menschen gestorben sind. Auslöser war die Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, dem Korruption vorgeworfen wird. Frau Gent, wie kam es zu diesem unfassbaren Ausbruch der Gewalt?
Das war wirklich völlig verrückt und ich kann Sie nur bestätigen. Wissen Sie, ich stand da mittendrin mit schutzsicherem Helm, mit schutzsicherer Weste und habe die Welt nicht mehr verstanden. Also ich war auch völlig fassungslos, was da an Anarchie und Chaos so losging. Und manche Leute haben Steine auf mich geworfen und ich musste mich in Sicherheit bringen. Andere haben wirklich mit mir geredet und haben mir auch erzählt, warum sie da mitgemacht haben. Also es ist wirklich so, dass Jacob Zuma der Auslöser war, ne? Der ging nicht wegen Korruption ins Gefängnis, sondern erstmal nur wegen Missachtung des Gerichts. Also das sind jetzt 15 Monate, die er inhaftiert ist. Sein Korruptionsprozess, der läuft parallel nebenher. Also den gibt es extra noch. Aber weil er ins Gefängnis ging, da sind erst politische Proteste ausgebrochen. Erst gegen Menschen, also die auf seiner Seite sind, auf die Straße und sagen, ihr könnt doch nicht einen 79-Jährigen einsperren, das funktioniert nicht. Aber diese Proteste, die sind innerhalb von wenigen Tagen umgeschlagen in die reinste chaotische Katastrophensituation, was da alles kaputt ging. Und natürlich, ja, 330 Menschen tot und dann aber auch der Sachschaden, der da angerichtet wurde. Ganze Städte wurden da ja um Jahrzehnte in der Entwicklung zurückgeworfen, was kaputt gemacht und zerstört wurde. Das hat natürlich viele Gründe. Also es geht um die Armut. Das Gefälle zwischen Arm und Reich in Südafrika ist einfach so tief wie in fast keinem anderen Land der Welt. Und die Corona-Pandemie, die hat das Ganze einfach noch mal deutlicher gemacht. Diese ewigen Lockdowns in Südafrika, mal stärker, mal schwächer. Aber die haben dazu geführt, dass noch mehr Leute arbeitslos geworden sind, als ohnehin schon davor waren. Und die Unzufriedenheit noch mehr gewachsen ist. Mir haben so viele Leute während der Unruhen gesagt, nein, nein, sie stehlen jetzt nicht irgendwas wegen Jacob Zuma, sondern sie stehlen auch Essen oder irgendwelche Wertgegenstände, weil sie nichts zu Hause haben. Sie haben keinen Fernseher, sie haben kein fließend Wasser. Sie wissen aber auch grundlegend nicht, was sie ihren Kindern zu essen auf den Tisch stellen sollen. Sie sagten, ihre Schränke in der Küche, die seien leer.
Aber die
Plünderung, die Verzweiflung kann man ja ein Stück weit verstehen.
Aber die Plünderung, das waren ja, das sind ja sogar Krankenhäuser leer geräumt worden. Was haben Sie da beobachtet?
Alles. Also es wurde wirklich alles leergeräumt. Da wurde überall eingebrochen, Apotheken wurden beraubt, da wurden sogar Impfdosen geraubt, die für die Covid-Impfungen vorgesehen waren. Es wurde alles, es wurden Lagerhallen geraubt, da wurden eben auch große Elektronikgegenstände gestohlen. Und es sollte auch, also es ging ja auch viel in Flammen auf, was einfach angezündet wurde. Es wurde auch in Schulen eingebrochen. Also im Grunde die abstraktesten Dinge, die man sich vorstellen kann, die Leute sind da einfach in Massen und in Scharen, in Zerstörungswut teilweise auch losgelaufen. Und es gibt Theorien, weil es eben auch die Anschläge auf Autobahnen gab. Also da wurden Autobahnen gesperrt, große Steinblöcke draufgeworfen, damit da kein Verkehr mehr stattfinden konnte. Und es sollte Anschläge geben auf Elektrizitätswerke, auf Wasserwerke. Das waren Planungen. Deshalb hat die Regierung auch die Theorie, der sie jetzt nachgeht, die Strafermittlungsbehörden, die ermitteln wirklich in diese Richtung, dass es ein groß angelegtes, konzertiertes Ding war, das wirklich als Aktion geplant war, um den Staat zu destabilisieren, um die, ja, um irgendwie so ein bisschen Unsicherheit in den Staat Südafrika zu bringen, eben damit möglicherweise, das hat mir ein Professor der Universität Witwatersrand hier in Johannesburg gesagt, möglicherweise Mitstreiter von Jacob Zuma, die Angst hatten, dass sie womöglich auch mal ins Gefängnis gehen müssen, weil sie auch Dreck am Stecken haben, damit denen dieses gleiche Schicksal eben nicht droht.
Sie sagen, das Land sollte destabilisiert werden. Das war ja mehr als destabil. Wie kann das sein, dass Polizei und Militär so machtlos waren gegen diese Gewalt?
Ich wage da jetzt wirklich keine Spekulation. Mir hat jemand, also ein Polizist, der hat mir das nicht ins Mikrofon gesagt. Also der hat mir unter der Hand gesagt, sie hätten keine Gummigeschosse, sie hätten nichts vorrätig in ihren Lagern. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass es quasi an der Ausrüstung mangelt und dass es vielleicht nicht alles gibt bei der Polizei. Weil auch Präsident Cyril Ramaphosa ja offiziell in einer Rede an die Nation festgestellt hat, dass die Sicherheitskräfte in Südafrika auf sowas schlecht vorbereitet waren. Also jetzt gibt es viele Aktionen, jetzt gibt es ein extra Konsortium, es gibt ein Expertengremium, das jetzt eingesetzt wird, um zu schauen, wie kann man denn für die Zukunft, für ein möglicherweise ähnliches Ereignis, falls das nochmal auftaucht und nochmal auftritt, wie kann man die Sicherheitskräfte besser ausrüsten und besser aufstellen? Wie können Informationen besser verarbeitet werden? Wie kann man schneller und angemessen reagieren? Weil alle, und das wirklich von oberster Stelle, jetzt auch eingesehen haben, dass, so wie das lief, ging gar nicht.
Wie lange wird Südafrika denn brauchen, um sich von diesen Ausschreitungen zu erholen? Also wie nachhaltig sind diese Verwüstungen?
Also man muss schon sagen, dass die eigentlichen Unruhen, die waren im Grunde ja 3 Tage lang. Also innerhalb von 3 Tagen ist da alles angerichtet worden und danach wurde das Militär eingesetzt. Das ging in die Städte, das hat die entscheidenden Knotenpunkte gesichert und danach hat sich die Lage auch beruhigt und seitdem ist sie auch ruhig. Aber die Schäden, die sind natürlich enorm. Also die Straßen sind frei und die Lieferwege sind wieder, weil es gab in den Tagen danach, gab es auch Benzinknappheit und Lebensmittelknappheit und man wusste nicht so richtig, wie geht denn das jetzt weiter? Aber die Lieferwege funktionieren wieder und das Leben ist wieder normal. Aber mir haben Bürgermeister gesagt, dass es im Grunde Jahrzehnte dauern könnte, bis alles wieder so ist, wie es mal war. Weil es wird jetzt viel aufgebaut in den Townships, in denen die Menschen geplündert haben und dann ihre Einkaufszentren zerstört haben. Da wurde viel gespendet und da sind Freiwillige hingekommen, um wieder beim Aufbau zu helfen, damit die Infrastruktur dort zumindest grob erstmal wieder steht, damit die Menschen auch einfach wieder ihr Brot und ihr Gemüse einkaufen gehen können. Aber da, wo wirklich Lagerhallen abgebrannt wurden und wo ganze Straßenzüge verwüstet wurden, da reicht es einfach nicht, zusammenzufegen und das Ganze dann zu entsorgen. Da muss man im Grunde komplette Gebäude wieder aufbauen. Also das wird Jahre dauern.
Also die Inhaftierung von Zuma war der Auslöser, aber es gibt ja auch viele Südafrikaner, die sehr erleichtert sind, dass gegen ihn vorgegangen wird und gegen die Korruption, die er da so hinterlassen hat, diesen Korruptionssumpf. Welches Erbe hat denn der amtierende Präsident Ramaphosa von Zuma übernommen?
Ja, es war im Grunde, also Sie haben völlig recht, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen auch sehr froh sind und einfach auch jetzt vorgeführt bekommen haben, dass der Rechtsstaat funktioniert. Dass Menschen, auch wenn sie mal Präsident des Staates waren, einfach nicht geschützt sind oder irgendwie, dass an denen alles abprallt. Auch die müssen ins Gefängnis gehen, wenn sie kriminell waren. Und das Erbe ist natürlich aber ein heftiges gewesen. Und Ramaphosa hat nicht den leichtesten Stand aller Präsidenten. Er hat jetzt gerade sein Kabinett umgebildet, aber trotzdem muss man sagen, der ANC, die Regierungspartei, die hat auch noch eine Menge Einflüsse, die hat eine Menge Ströme und die hat auch noch viele Köpfe in sich, die Jacob Zuma, dem früheren Präsidenten, immer noch nahestehen und sein Gedankengut eben auch noch weiter treiben. Und das Ganze zu vereinen, das ist ein extrem schwieriger Job, den Präsident Cyril Ramaphosa da jetzt hat. Aber Ramaphosa zumindest selbst gilt als nicht korrupt und er versucht auch immer wieder klarzumachen, dass er daran wirklich arbeitet. Aber einfach ist das wirklich nicht.
Die andere große Aufgabe Ramaphosas ist wie überall auf der Welt Corona. Und darüber sprechen wir gleich hier in SWR 2 Tandem.
kwezu yikuyini jekaza taminiga lo yamatilo itazama yatumbele lwana wona lei wona lia ei mena ni chamule wabo tava tanga tumbele lana kosi Afrika
sula 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 wa Afrika tolova na inusha ni sekata sula 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 wa Afrika
ya Afrika
tolova na inusha ni sekata sula 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 wa
Etamela muholo Inenenenene ngamubona be
Otamela muholo Otamela muholo Akoba na inashinseka
Zafrika
Otamela muholo Akoba na inashinseka
Zafrika
Otamela muholo
Hablamos no de Mozambique.
Hablamos
portugués. Te hablas portugués con un poquito español. Montañón. Los portugueses que hablan portuñón. Todos españoles, latinos, ladiñol, amariñoles. Estoy hablando de una lengua que no existe, la lengua que se habla. Ahora, esta lengua la vida, arriba.
Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch im Süden Afrikas weiter aus und die Impfquoten dort sind minimal. Über die Region berichtet unsere ARD-Korrespondentin in Johannesburg, Jana Gent, die heute Abend mein Gast ist in SWR 2 Tandem. Frau Gent, wie ist die Lage zurzeit in Südafrika? Das war ja bisher auch am schwersten von der Pandemie betroffen innerhalb des Kontinents Afrika.
Ja, also das ist sicherlich auch so. Also Südafrika oder auch alle anderen Länder in meinem Berichtsgebiet, die sind nach wie vor in der dritten Welle. Südafrika war vielleicht immer am meisten betroffen. Das ist so eine Theorie, weil es eben auch das am meisten entwickelte Land ist und die meisten Tests machen konnte. Also die haben dann ja viel mehr bestätigt, welche Covid-Fälle sie haben. Aber Delta macht eben nicht vor Landesgrenzen Halt. Und das ist auch in den anderen Ländern, die nicht so viel testen. Da gibt es auch Infektionen und eben auch viel. Also die Sterblichkeitsrate, das bestätigen mir Ärzte in Sambia, in Malawi, in Angola. Die ist halt jetzt in der dritten Welle auch heftiger als in der zweiten Welle. Die Krankenhäuser sind überall voll, egal in welches Land ich blicke. Und auch hier in Südafrika sind sie das noch, wobei hier jetzt speziell die Zahlen jetzt seit ein paar Tagen so leicht runtergehen. Aber die Krankenhäuser, und das sagen mir Lungenärzte, mit denen ich jetzt ja im Grunde regelmäßig telefoniere, die Abteilungen sind zu 5, also quasi zu 9/10 sind das nur noch Covid-Abteilungen in den Krankenhäusern. Da werden kaum noch ganz normale andere Operationen durchgeführt oder ganz normale andere Kranke behandelt. Also sprich, das ist immer noch die große Aufgabe des Gesundheitssystems.
Wie sieht es auf der anderen Seite mit der Impfstoffversorgung aus?
Ja, das ist auch eine ganz eigene Geschichte, die die Menschen hier lange geärgert hat. Also in Südafrika geht es jetzt so langsam mal besser. Es gibt jetzt immer wieder Lieferungen und in Südafrika dürfen sich jetzt auch alle Menschen, die älter sind als 35 Jahre, impfen lassen. Und das funktioniert hier auch wirklich gut. Also auch in Südafrika gibt es natürlich so ein paar Skeptiker, aber die sind wenige. Die Warteschlangen von den Leuten, die sich impfen lassen, sind wirklich ewig lang. Die halten natürlich dann auch ihren Abstand jeweils ein zwischen den Menschen, die da warten. Deshalb wirken die Schlangen sagen noch länger, aber die stehen da halt 6 bis 8 Stunden, um ihre Impfdosis zu bekommen und das machen sie hier in der Kälte. Da stellen sie sich morgens bei -8 Grad, es ist halt Winter in Südafrika, stellen sich hin, um diese Impfung zu bekommen und das tun sie wirklich überall. Aber auch in Südafrika, muss man sagen, sind ja erst 9% der Menschen geimpft und das ist in den anderen Ländern, über die ich berichte, ja noch viel schlechter. Malawi zum Beispiel, da sind 2% der Menschen geimpft und die freuen sich, wenn dann die COVAX-Initiative mal so ein paar Impfdosen rüberschickt. Aber zahlenmäßig sind das immer noch viel zu wenige im Verhältnis zur Bevölkerung, die die jeweiligen Länder haben. Also sprich, hier geht alles viel langsamer, viel schleppender und es dauert länger. Ja, Botswana rechnet damit, dass die vielleicht Mitte 2022 dann mal ihr Impfprogramm so weit haben, dass sie zufrieden sein können.
Die COVAX-Initiative, die Sie da erwähnt haben, das ist die von den Vereinten Nationen, von der UNO. Das ist der Weg, über den ärmere Länder Impfstoffe bekommen. Nun hat ja Südafrika auch zu den Ländern gehört, die von der UNO eine Freigabe der Impfstoffpatente gefordert hat. Die Appelle blieben ungehört. Wie schaut das Land auf dann die reichen Länder in Europa, Asien, Amerika, wo es ja eine deutlich höhere Impfquote gibt und auch viel mehr Menschen, die sagen, nee, impfen will ich nicht?
Das ist schon ein bisschen ambivalent, glaube ich. Also wenn ich hier mit den Leuten rede, dann dann versuche ich denen Fragen zu stellen und denen das zu erklären, wie es in Europa ist. Und die verstehen das überhaupt nicht. Also sie verstehen es nicht, weil sie da sprachlich irgendwie Probleme hätten. Sie verstehen es einfach nicht, wie man diese Skepsis haben kann, wenn es doch Impfstoffe gibt, warum man die dann eben nicht verwendet. Also da gibt es dann quasi immer diese, es sind wirklich immer ziemlich lustige Gesprächseinführungen, wenn man dann mal hinkommt, um die Meinung der Menschen zu hören. Aber prinzipiell ist das aus Sicht der Leute hier schon eine Impfapartheid, so wird das in Südafrika gern benannt. Und also es wird wirklich kritisch gesehen, auch in anderen Ländern, dass sich die reichen Länder ihre Impfstoffe horten und die ärmeren Länder eben nichts davon haben. Ja, weil was Sie erwähnt haben, die Patentfreigabe, das haben Südafrika und Indien ja zusammen im vergangenen September beantragt und die haben von vornherein gesagt, es soll ja nur auf Zeit sein, aber sie wollen eben nicht, dass es so ist, dass am Ende die ärmeren Länder ohne Impfstoffe dastehen und genauso kam es ja. Also die Verfügbarkeit ist einfach nicht da. Und das lange Warten, das macht die Menschen schon sehr ungeduldig. Es gibt einzelne Pragmatiker, die mir sagen in verschiedenen Ländern, naja, wenn wir eben die Impfstoffe nicht kriegen, dann müssen wir uns selber helfen. Also halten wir uns weiter an Hygienemaßnahmen, wir halten Abstand, tragen Masken, waschen uns, wann immer es geht, die Hände oder benutzen das Handdesinfektionsmittel. In manchen Ländern ist ja auch das Wasser knapp. Also sprich, das ist dann eher so eine kleine Art Selbstschutz, eben sehr pragmatisch.
Der Präsident Südafrikas, Ramaphosa, der hat die Corona-Beschränkungen in seinem Land aber gerade gelockert. Welche Regeln gelten denn?
Wir haben immer noch den Lockdown in Südafrika, den haben wir jetzt auch, also Lockdown seit Ende März, also seit mehr als 1,5 Jahren, wenn ich das jetzt hochrechne, mal stärker, mal schwächer. Jetzt gerade ist es wieder ein bisschen schwächer, zum Glück aus meiner Sicht. Es war davor so, dass wir hier die Provinz Gauteng, in der die großen Städte Johannesburg und Pretoria liegen, nicht verlassen durfte. Das darf man wieder und man durfte keinen Alkohol kaufen, man darf jetzt wieder Alkohol kaufen. Und die Ausgangssperre, die bleibt noch, also sprich abends um 9 muss man das Restaurant verlassen, weil ab 10 herrscht wirklich Ausgangssperre, dann darf keiner mehr draußen sein, also nur noch die, weiß nicht, Feuerwehrleute, Polizisten oder Krankenhausmitarbeiter, die schon noch. Die Schulen sind gerade wieder geöffnet worden, die waren auch lange zu, also jetzt dürfen die Kinder wieder in die Schule gehen. Das ist sicherlich auch ein großes Diskussionsthema, weil die Lehrerverbände, die Pädagogenverbände immer noch skeptisch sind, ob das wohl funktioniert auf lange Sicht. Aber es hat wieder angefangen und das genießen die Menschen tatsächlich sehr.
Die Pandemie hat vor allem der Wirtschaft sehr geschadet. Viele Menschen sind arbeitslos, was ja auch eben diese Unruhen, von denen wir vorhin gesprochen haben, befeuert hat. Allein der Tourismus, der 9% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht, hat sehr gelitten. Und selbst für die Tierwelt hat die Pandemie Folgen. Es gibt mehr Wilderei. Warum das?
Ja, genau deshalb, weil es der Wirtschaft so schlecht geht. Und weil die Menschen, die irgendwo wohnen, um Nationalparks oder private Tierreservate herum, weil die ja auch keine Arbeit haben. Und wenn es weniger Touristen gibt, gibt es auch weniger Kontrolle. Das klingt vielleicht albern, aber es ist tatsächlich so, wenn mehr Safari-Geländewagen in Nationalparks unterwegs sind, dann sind auch mehr Augen unterwegs, die mehr sehen. Sprich, Wilderer trauen sich dann eben nicht so leicht rein. Und jetzt, wo die Touristen fehlen, da haben die im Grunde freie Bahn und können sich frei bewegen.
Welches Ausmaß hat die Wilderei jetzt?
Es wurden, ich war gerade am vergangenen Wochenende in einem privaten Tierreservat, die Ranger dort haben mir alle gesagt, sie seien alle in absolut höchster Alarmbereitschaft, um auf ihre Tiere aufzupassen, seien rund um die Uhr im Park unterwegs, damit sie gucken können, wie es denen geht, weil egal wo, also egal in welchem Park ich mich umgehört habe, haben mir die Menschen bestätigt, dass Nashörner gewildert wurden und dass im Grunde alle 3 Stunden ein Tier getötet wird wegen seiner Hörner. Also es ist wirklich enorm geworden.
Sie sind seit 2018 ARD-Studioleiterin in Johannesburg. Ihre Liebe zu dem Land hat aber schon viel, viel, viel früher begonnen. Und darüber sprechen wir gleich hier in SWR 2 Tandem. Love is holding both our hands von Malia, die in Malawi geboren und aufgewachsen ist und nach Europa ausgewandert ist, geflohen ist. Malawi gehört mit zum Berichtsgebiet von Jana Gent. Sie ist Hörfunkkorrespondentin für die ARD für das südliche Afrika und lebt in Johannesburg, ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Frau Gent, Sie sind Jahrgang 76 in Thüringen aufgewachsen und mit 8 begann genau. Ihre Faszination für Südafrika. Was war der Auslöser?
Das ist tatsächlich schon ein paar Tage her, ja. Da ging ich in die 3. Klasse und wir mussten Bilder mit schwarzen und weißen Menschen malen und Free Mandela drüber schreiben. Und mit 8 wusste ich noch nicht, was ein Mandela war und habe dann quasi so mit kindlichen Fragen herausgefunden, worum es sich da handelte und dass es eben ein Mensch war, ein bemerkenswerter. Also es war, ich bin in der DDR aufgewachsen und die DDR-Regierung hat die ganzen Bilder von Kindern dann eben an die damalige Apartheid-Regierung geschickt, um auch ein bisschen Druck zu machen. Aber so fing die Neugier an. Also es war, glaube ich, die kindliche Neugier, die ich damals hatte und ich ging in Bibliotheken und las Bücher und Literatur über Südafrika, das, was es damals halt gab. Da gab es noch kein Internet und habe das immer spannender und interessanter gefunden. Erstmal nur ungerecht, aber irgendwann wurde das noch ein bisschen komplexer und dann habe ich verstanden, dass da auch viel mehr dran hängt und ich wollte immer unbedingt mal nach Südafrika, um zu sehen, wie die Gesellschaft dort wirklich damit umgeht, wie sie wirklich ist.
Sie haben dann nach dem Abitur, da war Deutschland wieder vereinigt, in Dortmund Journalistik studiert und in Kapstadt. Ging da für Sie ein Traum in Erfüllung?
Ja, absolut. Also das war ohne jeden Zweifel. Das war wirklich immer mein großer Traum, dass ich dann nach Kapstadt gehen kann. Und das hat dann glücklicherweise geklappt, dass ich dann auch an der Universität Kapstadt ein Stipendium bekommen habe und da runtergehen konnte und einfach mal selbst sehen konnte. Das war dann natürlich auch schon, als Südafrika demokratisch war. Aber trotzdem zu sehen, wie das Land immer noch daran knabbert, wie es immer noch verarbeitet, wie es gleichzeitig aber in dieser Aufbruchsstimmung war und wie es gleichzeitig irgendwie so wunderbar nach vorne blickt, das ging mir echt unter die Haut. Und ich muss schon sagen, also das war ein Traum, weil es natürlich auch wunderschön ist und weil ich so viele unglaublich spannende, faszinierende Menschen getroffen habe aus den unterschiedlichsten Ethnien und Kulturen, was ich als extrem bereichernd empfunden habe.
Aber gab es auch Vorstellungen, die der Realität dann nicht standgehalten haben?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte von Südafrika natürlich extrem viel gelesen und das halt immer Geschichten von anderen, aber ich hatte jetzt nicht so ein Stereotyp oder so ein Bild mir im eigenen Kopf gebaut, das jetzt irgendwie ganz anders gewesen wäre. Südafrika hat wirklich das, was ich dachte, dass es wäre, einfach erfüllt und übertroffen. Und das halt in jeglicher Hinsicht, wirklich. Ja, die Vielfalt, die es hier gibt, nicht nur in Bezug auf die Menschen, Kulturen und Städte und diese hochspannende Geschichte, sondern eben auch in Bezug auf die Natur. Wenn man Natur liebt, dann findet man hier ja im Grunde alles, was man finden will in einem einzigen Land. Also das ist schon ziemlich toll.
Ihr erster großer Einsatz als Journalistin war dann als Reporterin bei den zweiten freien Wahlen in Südafrika. Wie haben Sie diese Wahl erlebt?
Es hat mich wirklich menschlich weitergebracht, glaube ich, muss ich sagen. Und ich kann mich erinnern, ich war damals auch in Kapstadt, habe dort gewohnt und ich habe in Kapstadt ein Wahllokal besucht und da auch bei den zweiten freien Wahlen war immer noch eine ewig lange Warteschlange. Das war so ein Arbeiterwohnort, in dem ich da war. Und da habe ich so einen alten Mann gefragt in einer ganz lockeren Fragestellung. Also meine Fragehaltung war ganz locker. Wie wichtig ist es denn für Sie, dass Sie heute wählen gehen? Ja, also habe ich quasi so gefragt. Und der Mann, das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Das war so ein Mann, das Mitte 80. Der sank vor mir auf die Knie und fing an zu weinen und hat mit der Stirn den Boden berührt. Und mir wurde erst mal klar, was ich da eigentlich gerade gefragt habe. Und dann hat er mir das auch erzählt. Dann hat er mir erzählt, dass dieser Boden, auf dem er steht, dass er zu Apartheid-Zeiten halt niemals dort hätte laufen dürfen, weil ihm als dunkelhäutigen Mann das verboten war. Und wie sehr ihm das nahe ging, dass er dort jetzt ganz normal anstehen kann und sein Kreuz auf dem Wahlzettel machen kann, das hat mir einfach auch, obwohl ich viel gelesen hatte und viel, viel wusste über das Land, aber nochmal so viel mehr klar gemacht. Also die Wahl, die ging mir auch wirklich nahe, obwohl natürlich das Ergebnis, das war alles vorherzusehen und das war nicht wirklich überraschend. Also die Wahl ging da ruhig und lief auch friedlich ab. Aber weil ich Gespräche wie diese ganz oft geführt habe, wurde mir die Wichtigkeit und der Stellenwert der Wahlen in Südafrika einfach nochmal viel klarer.
Bei dieser Wahl 1999 wurde Thabo Mbeki der Nachfolger von Nelson Mandela, also von dem großen Widerstandskämpfer, dem Heilsbringer, dem Friedensnobelpreisträger. Wie wird Nelson Mandela heute in Südafrika gesehen?
Das würde ich mal sagen, sind auch so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist und bleibt und wird er, glaube ich, ewig sein, der große Nationalheld und der, dem das Land den Frieden und die Demokratie zu verdanken hat. Also er ist unumstritten jemand, den die Menschen bewundern. Aber auf der anderen Seite, gerade letztes Jahr, als die Freilassung von Nelson Mandela 30 Jahre her war, habe ich mit vielen 30-jährigen Südafrikanern und Südafrikanerinnen geredet, also jungen Menschen, die die Apartheid nicht mehr erlebt hatten. Und die haben mir gesagt, und das ist ja die Generation von morgen, also die Erwachsenen und die dann auch mal bestimmen werden in diesem Land, die haben gesagt, doch, Mandela kennen sie auch aus den Büchern. Mandela hat als historische Figur für Südafrika viel getan, aber das ist Vergangenheit. Und die sagen klipp und klar, wir müssen nach vorne schauen. Südafrika hat handfeste Probleme, an denen müssen wir arbeiten und das müssen wir tun. Das macht nicht mehr Nelson Mandela. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und sprich, da entwickelt sich eine neue Generation, die auch ohne Mandela zu leben bereit ist.
Wie viel merkt man denn heute noch von der Rassentrennung, die dieses Land ja jahrzehntelang geprägt hat?
Ja, die ist nach wie vor, glaube ich, nicht wegzuwischen. Also es ist nach wie vor so, dass die Mehrheit der Menschen halt schwarz ist in Südafrika und die Minderheit ist nach wie vor weiß. Und dazwischen gibt es dann eben auch noch Colored, diese also farbigen Menschen, die weder in das eine noch in das andere Raster passen. Es hat sich vieles vermischt. Es gibt inzwischen einen schwarzen Mittelstand. Es gibt auch Freundschaften, die gemischt sind. Es gibt Ehen, die gemischt sind. Aber es sind tatsächlich immer noch wenige. Wenn man in Restaurants oder Bars geht, dann ist das schon vornehmlich weiß oder vornehmlich schwarz. Es ist schon noch spürbar. Und es ist auch in den Statistiken Südafrikas, es ist völlig verrückt. Ich hatte einen Auffahrunfall vor geraumer Zeit. Da bin ich zur Polizeistation gegangen, um das quasi da zu belegen und anzuzeigen. Und dann muss man 1000 Formulare ausfüllen in Südafrika und also nicht nur Unfallhergang beschreiben. Das hat wirklich also viele, viele, viele Seiten. Das ist sehr viel umständlicher als in Deutschland, wenn sowas passiert. Aber was mich so beeindruckt hat, war zu den persönlichen Angaben des Unfallgegners, die man da eintragen muss. Da gibt es auch immer das Kästchen, welche Rasse hat er denn? Und auch selber, wenn ich das anzeige, muss ich auch angeben, welche Rasse habe ich denn? Ich habe den Polizeibeamten, ich habe den nur angeguckt und gesagt, ey, warum ist das denn wichtig und wieso spielt das eine Rolle? Aber der Polizist hat darauf bestanden, dass ich da ein Kreuz mache, weil es für die Statistik in Südafrika eine Rolle spielt. Und das sind, glaube ich, schon noch so die Nachwehen dessen, es spielt halt eine Rolle in der Gesellschaft Südafrikas, es ist nach wie vor Realität.
Quis andar no meio do mundo sem ter casa pra morar, um corpo sobre o mapa, um amor em cada aeroporto, Barcelona pra tentar, Lisboa para não voltar, Barcelona pra tentar, Lisboa para não voltar, uma noite em Zanzibar. Deixa o Maputo num poema louco do Haita me libertar. Cruzo a fronteira e me deito na esteira nos braços de outro que amei. Trago a pulseira do rei em Durban na mais bela manhã. Acordei no andar. Bem nos arcos da Lapa, São Salvador trocou minhas voltas. Lá aprendi a rezar e o jeito que a terra tem. Meu coração eu deixei lá e até a pulseira do rei dei por mim olhando o mar. Santa Helena, a história de Cortázar, de uma ilha grega a naufragar. Lembra a Restinga e aquela cantiga das noites de Benguela. da leva nos olhos dela. Lembra a ternura da calandula e a estrada de areia. Sonhei com a que anda, terra vermelha e a Bahia.
Südafrika, Namibia, Simbabwe, Lesotho, Eswatini, Mosambik, Angola, Botswana, Sambia und Malawi. Dazu noch die Insel Madagaskar, La Réunion, Mayotte, Mauritius und die Komoren. Das ist das Berichtsgebiet von Jana Gent, Hörfunk-Korrespondentin für die ARD. Und heute Abend mein Gast. Frau Gent, um mal so eine Vorstellung von der Größenordnung dieses Gebiets zu bekommen. Von Johannesburg bis nach Luanda, der Hauptstadt von Angola, sind es über 3000 Kilometer.
Ja, genau. Man fliegt auch eine Weile, ja. Es ist nicht einfach so, als würde man da mal schnell mit dem Auto hinfahren. Nein, nein, es ist weit.
Wie behält man denn dieses riesige Gebiet und alles, was darin wichtig ist, als Korrespondentin im Auge?
Überall, also wirklich in jedem dieser Länder habe ich vertrauenswürdige Leute, die nennt man Stringer oder Fixer. Und das sind also gute Journalisten, denen ich vertrauen kann, die auch seriös arbeiten. Und mit denen stehe ich in Kontakt. Wenn irgendwo was los ist, dann informieren die mich sofort. Aber natürlich bin ich auch in sozialen Netzwerken. Ich lese die Zeitungen aus all diesen Ländern. Also morgens, da überfliege ich. Also ich gestehe, ich kann nicht jeden Artikel dann lesen, weil es viele Länder sind. Aber die großen Zeitungen, das überfliege ich dann zumindest, um zu wissen, was da los ist. Aber die sozialen Netzwerke sind heutzutage auch etwas ziemlich Grundlegendes. Also wenn man auf Twitter guckt, dann ist man in meiner Region der Welt eigentlich auch immer auf einem relativ guten Stand. Wenn man zumindest mit den richtigen Leuten, wenn man die abonniert hat.
Diese Stringer und Fixer, das sind Journalisten. Unter welchen Bedingungen arbeiten die? Wie sieht es aus mit der Pressefreiheit in den Ländern?
Mein Berichtsgebiet ist glücklicherweise ein relativ freies. Also auch hier ist nicht alles perfekt, keine Frage. Ja, auch in Mosambik zum Beispiel werden immer wieder Journalisten festgenommen oder in Simbabwe und können nicht frei berichten. Also da sind auch Arbeitsbedingungen von Journalisten, die nicht einfach sind. Aber trotzdem ist es nicht ganz so furchtbar. Also ich rede hier über Länder, in denen man schon frei berichten kann und in die ich, wenn ich als Journalistin dorthin reise, auch einfach reinkomme. Manchmal dauert es ein bisschen länger mit dem Visum und ist ein bisschen umständlicher, bevor man alle Formulare hat und man muss immer wieder nachhaken und noch neue Dokumente nachreichen. Aber man kommt rein und man wird dann auch nicht beschattet, sondern man kann sich im Land frei bewegen und kann auch seine Interviews führen. Also das ist im Grunde etwas, worüber ich mich dann doch eigentlich glücklich schätzen kann, wenn ich zumindest wenn ich mit anderen Kollegen rede, bei denen es nicht so einfach geht.
Wenn Sie in diese Länder reisen, in denen Sie ja nun nicht tagtäglich sind, wie in Johannesburg, wie kommen Sie mit den Menschen in Kontakt? Also wie gehen Sie vor, um möglichst nah an das wahre Leben heranzukommen?
Ja, es ist wirklich so, dass man dafür Zeit braucht. Ne? Das ist nicht so, man geht da jetzt einen Tag hin und macht seine Interviews und dann fliegt man zurück und die Geschichte ist im Kasten. So funktioniert das nicht. Man muss schon irgendwie immer eine Woche bleiben, damit man auch ein bisschen rumreisen kann und damit man auch mal intensiver mit Menschen reden kann. Bevor man nämlich ein Interview macht und bevor man auch ehrliche Aussagen von denen bekommt, muss man mit denen auch erstmal ein bisschen so locker gequatscht haben, weil ich bin für die ein komplett fremder Mensch. Und dann stelle ich denen auch noch Fragen. Also ich versuche denen auch immer ein bisschen leicht zu machen und einfach denen ein bisschen so Nähe zu schaffen, damit die auch bereit sind, mit mir zu reden. Und das klappt eigentlich auch wirklich immer ganz gut. Und das funktioniert auch im Wesentlichen mit ihren Sprachen. Das funktioniert nicht überall mit Englisch. Man muss manchmal schon auch ihre Sprachen sprechen, damit das dann einfacher geht.
Können Sie das?
Ja, also ich kann schon viele Sprachen tatsächlich und das ist auch ganz gut. Ein großer Pluspunkt bei mir ist, dass ich Zulu spreche und Zulu wird auch in weiten Teilen des südlichen Afrikas zumindest dann immer noch so ein bisschen verstanden, weil das extrem viele Menschen reden. Und wenn man zumindest ein bisschen bruchstückhaft Portugiesisch und ein bisschen bruchstückhaft Französisch kann, was man zum Beispiel in Madagaskar oder auf La Réunion einfach braucht, dann ist das Leben als Journalistin schon ein bisschen einfacher. Aber wenn ich mich nicht sicher fühle in der Sprache, dann muss ich mir jemanden anheuern, dann brauche ich einen Übersetzer, der mir zur Seite steht, damit ich auch wirklich alles wahrheitsgetreu dann auch sprachlich wieder widerspiegeln kann.
Welche Menschen, welche Geschichten werden Ihnen immer in Erinnerung bleiben?
Oh, das klingt wie eine Bilanz. Dabei bin ich noch gar nicht fertig mit meinem Job. Ja? Ich habe noch 2 Jahre als offizielle Korrespondentin hier in südlichen Afrika und ich kann noch viele, viele Geschichten kann ich erleben. Aber Ich glaube, ganz grundlegend werde ich war halt auch 2010 zur Fußball-WM hier, das wird für mich nach wie vor ein Highlight bleiben. Ich war hier, als Nelson Mandela starb, und das wird für mich auch ein Highlight bleiben, weil die Menschen dort so tief bewegt waren. Aber auch jetzt in der Zeit ist es tatsächlich, es sind die menschlichen Geschichten, es sind die kleinen Entrepreneurs, die mit einer lustigen, kreativen Idee es schaffen, ein Geschäft aufzumachen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es sind die Leute, die mit mega Engagement versuchen, Nashörner zu schützen und zu retten im südlichen Afrika, damit sie nicht aussterben wegen der Wilderei. Es sind aber auch quasi Schulkinder, die mir klar machen, dass sie die Zukunft sind und die irgendwie mit einem kleinen Stipendium, das sie kriegen und so stolz sind, dass sie sich dann Schulbücher leisten können, das dann aber bestätigen mit ihren Schulnoten und Hoffnung darauf geben, dass sie vielleicht wirklich mal die Generation von morgen sind, die das Land auf noch stabilere Füße stellt als jetzt. Also es sind viele, viele Geschichten, die alle mit Menschen zu tun haben.
Ich wollte Sie jetzt auch gar nicht dazu bringen, Bilanz zu ziehen, sondern einmal nach zurückzuschauen. Dann schauen wir jetzt mal als nächstes nach vorne, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann vorbei ist. Worüber möchten Sie unbedingt noch berichten? Was liegt Ihnen am Herzen, was wir über das südliche Afrika wissen sollten?
Ach, ich bin ein Freund der guten Nachrichten, muss ich sagen. Ich erzähle auch sehr gern positive Geschichten und nicht immer nur die traurigen, schrecklichen. Nicht immer nur Corona oder HIV oder Krieg oder Dürre oder irgendeine Katastrophe. Ich erzähle auch gern mal, was gut läuft, oder erzähle, wenn die Wasserversorgung im Süden Angolas hergestellt ist. Das möchte ich tatsächlich auch. Aber gerade jetzt das, was mir jetzt auf der Seele brennt, wäre nach Mauritius zu fahren, wo ich noch nicht wieder hinfahren darf, weil man aus Südafrika noch nicht wieder auf die Insel einreisen darf. Aber quasi mal zu gucken, wie sieht's denn ein Jahr nach der Ölkatastrophe aus? Wurde da aufgeräumt oder wurde nicht aufgeräumt? Wie sehen die Korallen da jetzt aus? Ist das ein nachhaltiger ökologischer Schaden? Können die Leute den Fisch dort wieder essen, den sie angeln? Das würde ich tatsächlich gern mal sehen, jetzt so in näherer Zukunft.
Also wir haben heute Abend schon eine ganze Menge erfahren über das südliche Afrika. Jana Gent ist ARD-Korrespondentin in Johannesburg und war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem, wird uns dann auch die nächsten Jahre weiter auf dem Laufenden halten als Hörfunkkorrespondentin. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.
Sehr gerne. Sie und Hörer und Hörerinnen bitte aber auch alle.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.